SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Willkommen zur Sendung. Geiselnahme in Algerien. Arbeiter sind freigekommen, die ausländischen Gefangenen sitzen immer noch fest. Kehrtwende bei den Privatbanken. Sie sind längerfristig bereit, den automatischen Informationsaustausch zu schlucken. Linke Kampfwahl ums VCS-Präsidium. Nach Evi Allemann SP kandidiert nun auch Alain Trede, Grüne. Und um eins Tagesgespräch mit dem Präsidenten von Economy Suisse, Rudolf Wirli, über seine Ziele an der Spitze des Wirtschaftsdachverbands. Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy. Im Geiseldrama auf einem algerischen Gasfeld konnte offenbar eine erste Gruppe algerischer Arbeiter das Gelände verlassen. Nach eigenen Angaben halten die Geiselnehmer weiterhin 41 ausländische Angestellte der Gasförderfirmen gefangen. Die Lage bleibt auch am zweiten Tag unübersichtlich. Daniel Voll fasst zusammen.
Die genauen Umstände dieser Flucht sind unklar. Die algerische Nachrichtenagentur APS meldet bloß, rund 30 algerische Angestellte seien aus dem Komplex des Gaswerks entkommen. Doch noch immer sind offenbar neben den 41 ausländischen Geiseln auch rund 120 algerische Angestellte des staatlichen Energiekonzerns Sonatrach in Gewalt der Geiselnehmer. Diese Gruppe gehört nach eigenen Angaben zum engsten Kreis der sogenannten Al-Qaida im islamischen Maghreb. Nach Informationen der Regierung wird sie geführt vom algerischen Afghanistan-Veteranen Mokhtar Belmokhtar und war nach Angaben der Regierung auch schon länger in Algerien präsent. Die Gruppe habe weder die Grenze zu Mali noch die Grenze zu Libyen passiert, die Anfangswoche geschlossen wurde, heißt es. Das algerische Militär wurde vom Angriff auf das bewachte Gaswerk rund 2000 Kilometer südlich von Algier offenbar überrascht. Inzwischen hat die Armee die Anlage umzingelt. Verhandlungen mit den Geiselnehmern hat Innenminister Kabia kategorisch ausgeschlossen. Einen ersten Angriff des Militärs haben die Geiselnehmer nach Meldungen von Agenturen bereits zurückgeschlagen. Die Gruppe besteht aus mehreren Dutzend Kämpfern, sie verfügen auch über schwere Waffen und haben nach eigenen Angaben inzwischen auch die Anlagen des Gaswerks vermint.
Daniel Voll hat berichtet und nun hat Miriam Knecht weitere wichtige Meldungen des Vormittags in der Übersicht.
Nach dem Zugunglück bei Neuhausen am Rheinfall vor einer Woche ist die Ursache nun klar. Die S33 war am Bahnhof Neuhausen zu früh losgefahren. Der Lokführer hatte ein Haltesignal missachtet. Mit dem Einbau der sogenannten Zugbeeinflussung ZUB hätte die Kollision vermieden werden können, wie Walter Kobelt von der Schweizerischen Unfalluntersuchungsstelle erklärt.
Mit dem System ZUB wäre der technische Eingriff vom System viel früher erfolgt und wäre der Zug vor dem Kollisionspunkt gestoppt worden.
Christian Ginzig von der SBB sagt dazu, dass man bereits daran sei, das Schweizer Zugsicherungssystem auf europäischen Standard umzurüsten.
Und in diesem Zusammenhang wäre Neuhausen unabhängig von diesem tragischen Unfall, der sich ereignet hat, vorgesehen gewesen. Und in Neuhausen ist unabhängig davon eine Geschwindigkeitsüberwachung vorgesehen.
Beim Unfall waren beim Bahnhof Neuhausen zwei S-Bahn-Züge seitlich zusammengestoßen. 17 Personen wurden dabei verletzt. Es entstand rund 1,5 Millionen Franken Schaden. Die Schweizer Privatbanken fordern ein Abkommen mit der EU, welches die Finanzdienstleistungen regelt. Für ein solches Abkommen bräuchte es den automatischen Datenaustausch mit der EU. Diese Konsequenz würden die Privatbankiers aber akzeptieren. Das bestätigte Jean-Michel de Robert vom Schweizerischen Privatbankierverband gegenüber Radio SRF. Es kommt definitiv zu einer Kampfwahl um die Spitze des Verkehrsclubs der Schweiz. Die Grüne Alain Trede möchte ebenfalls Präsidentin des VCS werden, wie sie gegenüber Radio SRF bekannt gab. Die grüne Nationalrätin Franziska Teuscher gibt das Präsidium nach 10 Jahren ab. Bereits Interesse an der VCS-Spitze hat auch die Sozialdemokratin und Nationalrätin Evi Allemann angemeldet. Gewählt wird im April. Im Zusammenhang mit der Personenfreizügigkeit fordern die linken Parteien Massnahmen gegen Wohnungsnot. Wegen der Zuwanderung würden die Mieten immer weiter steigen, schreiben SP und die Grünen zusammen mit dem Mieterverband. Wohnungen in der Nähe von Zentren seien bald unbezahlbar. Die Initianten schlagen unter anderem vor, Wohnzonen zu definieren, in denen ein Mindestprozentsatz der Fläche für günstige Wohnungen reserviert bleibt. Die Mikrobank hat letztes Jahr mehr Geld von Kunden verwaltet. Gegenüber dem Vorjahr wuchs der Gesamtbetrag um 7% auf 29 Milliarden Franken. Insgesamt machte die Mikrobank einen Gewinn von 312 Millionen Franken, 2% weniger als im Vorjahr. An der Spitze des Schweizer Telekom-Unternehmens Sunrise kommt es überraschend zu einem Wechsel. CEO Oliver Steil wird mit sofortiger Wirkung durch Libor Wontschina ersetzt. Steil leitete das Unternehmen seit 2010. Wontschina war zuvor Chef bei der slowenischen Telekom und bei einem belgischen Mobilfunkanbieter. Die Niederlande wollen die französischen Soldaten in Mali unterstützen. Sie werden Transportflugzeuge schicken. Ob die Niederlande auch Soldaten nach Mali schicken werden, ließ der niederländische Außenminister noch offen. Sämtliche Langstreckenflugzeuge Dreamliner des US-Herstellers Boeing bleiben vorläufig am Boden. Die amerikanische Luftfahrtbehörde hat nach der Pannenserie ein weltweites Flugverbot ausgesprochen und will sämtliche Dreamliner überprüfen lassen. Ein Sprecher der Europäischen Agentur für Flugsicherheit sagte, es sei selten, dass ein weltweites Flugverbot ausgesprochen werde. Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat letztes Jahr 588 Flugzeuge ausgeliefert. Ein Rekord, wie das Unternehmen bekannt gab. Im Vorjahr waren 50 Flugzeuge weniger ausgeliefert worden. Im laufenden Jahr sollen es über 600 sein. Beim Marktanteil liegt Airbus allerdings hinter seinem US-Rivalen Boeing. Am Australian Open in Melbourne hat Roger Federer die dritte Runde erreicht. Er gewann gegen den Russen Nikolai Davydenko in 3 Sätzen mit 6:3, 6:4 und 6:4.
12:37 Uhr. Der Einäugige und seine 41 ausländischen Geiseln in Algerien. Wer ist dieser Mokhtar Abdelmokhtar und wozu ist der Mann fähig? Die Privatbankiers sind bereit, eine Kröte zu schlucken. Die Kröte heißt automatischer Informationsaustausch. Welche Überlegungen stecken dahinter? Zu teure Wohnungen in der Schweiz, die neuesten Forderungen der Mieter und das Beispiel aus Zürich, das zeigt, dass die Wohnungssuche alten Menschen speziell zu schaffen macht.
Ja, nicht mehr schlafen, dreimal verwachen zu Nacht, dann fängst du aus der Spitze, wo dann ist, oder?
Schließlich Notbremse im Tessin. Wegen Lohndrückerei befiehlt der Kanton gewissen Branchen nun Mindestlöhne. Jetzt Börse und Wetter.
Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 7.358 Punkten im Plus von 0,7%. Der Euro wird zu 1.24,34 gehandelt und der Dollar zu 93,05. Das Wetter. Im Norden bleibt es heute wechselnd bis stark bewölkt, immer wieder schneit es auch. Im Westen zeigt sich ab und zu die Sonne. Im Wallis ist es sogar ziemlich sonnig, die Höchsttemperatur liegt bei -3 Grad. Im Süden bläst starker Nordföhn, trotz vieler Wolken hält es immer wieder auf. Die Temperatur steigt auf +6 Grad. Morgen scheint in den Alpen und im Süden oft die Sonne, im Mittelland gibt es teilweise dicke Wolken. Am Wochenende setzt im Süden und im Westen erneut Schnee oder Regen ein. Im Osten bleibt es wahrscheinlich lange trocken. Im Norden steigt die Temperatur auf 0, im Süden auf 3 Grad.
Ja, der blutige Konflikt in Mali ist nun also auf das Nachbarland Algerien übergeschwappt. Islamistische Extremisten haben ein Gasfeld im Süden besetzt und offenbar Dutzende Ausländer in ihrer Gewalt. Ich fragte Beat Stauffer, Maghreb-Spezialist von Radio SRF, wie konnten die Extremisten dieses Gasfeld, das tief in der Sahara liegt, besetzen?
Das Gelände wurde bewacht, aber die Wachmannschaft wurde überwältigt. Wir wissen nicht ganz genau, wie das möglich war. Die Erdöl- und Erdgasfelder in Algerien werden seit jeher sehr streng bewacht. Es ist in den 15 Jahren des Bürgerkriegs nie zu einem solchen Vorfall gekommen. Ich gehe davon aus, dass diese Sicherheitskräfte überlistet worden sind vom Anführer dieser Gruppe, dem bekannten Mokhtar Abdelmokhtar.
Eben dieser Mokhtar Belmokhtar, ich möchte kurz bei ihm bleiben. Wer ist dieser Mann?
Belmokhtar ist ein altgedienter und hartgesottener Islamist, wenn man dem so sagen kann. Er ist vor rund 20 Jahren nach Afghanistan gegangen, hat dort für den Dschihad gekämpft, ist später nach Algerien zurückgekommen, hat bei allen radikal-islamischen Gruppen mitgemacht, dem Groupe Islamique Armée, dem Groupe pour la Prédication Le Combat, und 2007 war er einer der führenden Figuren bei der neu gegründeten Qaida im islamischen Maghreb. Er ist Algerier und ist 40 Jahre alt.
Das heißt, dieser Mann ist bereit, aufs Ganze zu gehen.
Das ist richtig. Belmokhtar schreckt vor nichts zurück. Er hat höchstwahrscheinlich auch mehrere europäische Geiseln auf dem Gewissen, die er entführen ließ und nachdem seine Forderungen nicht erfüllt worden sind, exekutieren ließ.
Woher hat denn der Mann all diese Waffen, die jetzt auch zum Einsatz gekommen sind, bei dieser Geiselnahme in Algerien?
Die Dschihadisten in Algerien haben lange Zeit Waffen aus algerischen Zeughäusern durch Überfälle sich beschaffen können. Sie haben Waffen gekauft durch die Lösegelder, die sie durch die Entführungen bekommen haben. Und in jüngster Zeit sind viele Waffen aus Libyen gekommen, von befreundeten Islamisten und zum Teil auch von Wachmannschaften, von Milizen von Gaddafi, die jetzt sich auf diese Seite geschlagen haben.
Dieser Mokhtar Belmokhtar will mit seiner Geiselnahme in Algerien die französische Intervention in Mali stoppen, heißt es zumindest. Das dürfte aber kaum gelingen.
Ich gehe davon aus, dass das nicht gelingen wird, aber es macht die Lage sehr viel komplizierter. Da Belmokhtar bereit ist, gegebenenfalls auch vor laufender Kamera Geiseln umzubringen, und da dies ja die Achillesferse der westlichen Mächte ist, könnte er doch einen Einfluss haben auf das Geschehen. Der ganze Konflikt ist jetzt auch internationalisiert worden. Es gibt sehr viele andere Länder, die sich nicht beteiligen an der Militärintervention, die jetzt ein Interesse haben müssen, und das macht die Lage sehr viel schwieriger.
Also, dass er quasi ein Katalysator ist für andere europäische Staaten, damit zu tun jetzt?
Ja, natürlich, diese islamistischen Gruppen haben immer ein Interesse daran, möglichst breite Medienpräsenz zu haben, den Fokus der Weltöffentlichkeit auf ihre Aktionen zu richten, und das wird ihm gelingen.
Sind nun zum Schluss, Beat Stauffer, in Algerien weitere Aktionen in dieser Form zu erwarten?
Selbstmordanschläge sind theoretisch natürlich immer und überall denkbar. Aber Aktionen wie die in Amenas, in diesem Gasfeld, halte ich für praktisch ausgeschlossen. Dieses Gasfeld liegt 2000 Kilometer von der algerischen Hauptstadt weg. Das ist sehr, sehr weit weg. Und Algerien ist im Moment ein stabiles Land von der Sicherheitslage her. Und ich glaube nicht, dass das auf den inneren Zustand Algeriens größere Auswirkungen haben wird.
Einschätzungen von Algerien-Kenner Beat Stauffer im Rendezvous auf SRF 1, 2, 4 und der SRF Musikwelle. Auf den ersten Blick tönt die Position der Schweizer Privatbankiers wie immer. Sie wollen dem Ausland nicht automatisch Informationen über ihre Kundinnen und Kunden liefern. Doch wer nachfragt, der erfährt Überraschendes. Das Nein zu diesem sogenannten automatischen Informationsaustausch gilt nur für heute. Für morgen zeigen sich die Privatbankiers offen. Aus Angst. Die Hintergründe hat Priscilla Imboden.
Die Herren heißen Pictet, Bordier und Mirabeau, so wie ihre Banken. Seit Generationen verwalten sie das Geld reicher Menschen im In- und Ausland. Diskretion ist die Basis ihres Geschäftes. Nun befinden sich die Privatbankiers in schwierigen Zeiten, sagt ihr Präsident.
Oui, ce sont des temps difficiles. On a conjugaison de plusieurs facteurs, l'accès au marché qui est plus compliqué.
Ja, die Zeiten seien schwierig, aus verschiedensten Gründen, erklärt Nicolas Pictet, Teilhaber der gleichnamigen Bank. Wegen der Krise, weil die EU die Grenzen für die Finanzdienstleistungen dicht macht. Schwierig sind die Zeiten auch deswegen, weil die Schweizer Banken jahrelang als Teil ihres Geschäftsmodells ihren ausländischen Kunden dabei halfen, Steuern zu hinterziehen. Dazu will Nicolas Pictet nichts sagen und er sagt auch sonst nicht viel. Discrétion oblige. Die Frage geht deshalb an Michel Desrobert, der als Geschäftsführer des Privatbankierverbandes seit 23 Jahren ihr Sprachrohr ist. War Beihilfe zu Steuerhinterziehung ein wichtiger Teil des Geschäftes?
Das Problem ist nicht ob, aber wann.
Seit dem Fall UBS würde keine Bank mehr, die die Situation realistisch einschätze, Schwarzgeld annehmen, sagt er. Die Vereinigung der Schweizer Privatbankiers will nun nach vorne schauen. Sie ist besorgt, weil die EU ihre Grenze schließt für grenzüberschreitende Bankdienstleistungen. Für eine Großbank mit Sitz in Deutschland oder Italien ist das kein Problem. Für die Privatbanken mit Sitz in Genf oder Basel schon. Sie verlangen deshalb ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU.
Je crois malheureusement que nous avons dépassé le moment, en tout cas à ce que l'on entend venant de l'Union européenne, où on peut espérer conclure un accord sectoriel.
Das ist eine Kehrtwende. Bei den Verhandlungen zu den bilateralen 2 ist der Dienstleistungssektor ausgenommen worden, weil die Banken dies verlangten, in Sorge um das Bankgeheimnis. Dieses stellen nun ausgerechnet die Privatbankiers zur Disposition. Ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU sei ein langfristiges Ziel, betont Michel de Robert. Aber
wenn es soweit ist, dann ist es klar, dass die EU ein solches Abkommen nie ohne automatischer Informationsaustausch akzeptieren wird.
Also Zugang zu Kunden in Europa gegen automatischen Informationsaustausch?
Tabus gibt es nie, aber was wichtig ist, sind die Ziele, die wir erreichen wollen.
Die Prioritäten hätten sich gewandelt. Heute könne sich keine Bank mehr leisten, Schwarzgeld anzunehmen. Mit professioneller, maßgeschneiderter Beratung müssten die Privatbanken Kunden gewinnen. Und mit der Stabilität der Schweiz in unsicheren Zeiten. Mit der Diskretion könnten die Privatbankiers aber mit dem automatischen Informationsaustausch nicht mehr werben.
Jetzt ist es also klar, auch die grüne Nationalrätin Aline Trede möchte an die Spitze des Verkehrsclubs der Schweiz VCS und dort ihre grüne Parteikollegin Franziska Teuscher beerben. Damit kommt es zum Kampf innerhalb des linken Lagers, denn auch SP-Nationalrätin Evi Allemann will VCS-Präsidentin werden. Christine Wanner.
Aline Trede. Bis vor kurzem war die Bernerin Vizepräsidentin der Grünen Partei und beim VCS hat sie bereits Kampagnen geleitet. Zu ihrer Motivation sagt sie:
Also ich kenne den VCS sehr gut. Ich habe dort jetzt lange gearbeitet und ich weiß, dass die Initiative des VCS zur Abstimmung kommt oder mindestens der Gegenvorschlag. Es gibt eine zweite Gotthardröhre, die in der Pipeline steht. Also viele Schwerpunkte in der Verkehrspolitik, die ich gerne mit dem VCS erfolgreich in unsere Richtung bringen würde.
Aline Trede rückt im Frühjahr als Nationalrätin für Franziska Teuscher nach und sieht das VCS-Präsidium, das mit 40-60% veranschlagt ist, als ideale Ergänzung zum Nationalratsmandat. Doch das möchte auch die Berner SP-Nationalrätin Evi Allemann. Sie ist bereits im Zentralvorstand des Verbandes und als Mitglied der Nationalrätlichen Verkehrskommission gut vernetzt.
Ja, ich hatte das Glück und die Chance, in den letzten 8 Jahren in der Verkehrskommission ein breites Netzwerk in der Verkehrspolitik aufzubauen. Es ist ja auch immer eine Frage, wie schnell, dass sich jemand in einem Verband dann auch in die Themen einarbeiten kann. Und da bin ich, denke ich, parat.
Angesprochen auf die Ambitionen der Grünen Partei, sagt Verkehrspolitikerin Allemann:
Der VCS ist kein Parteiorgan, weder der Grünen noch der SP. Im VCS, und so erlebe ich diesen Verband seit Jahren, wird engagiert Verkehrspolitik und nicht Parteipolitik gemacht. Es ist auch kein grüner Erbhof.
Doch für die Grüne Partei ist klar, das VCS-Präsidium ist sehr wichtig. Generalsekretärin Miriam Behrens:
Der VCS ist eine sehr starke Umweltorganisation, die sich ja vor allem mit Verkehrsanliegen befasst. Verkehr ist ein Schwerpunktthema der Grünen und für uns ist es sehr wichtig, an der Spitze des Verbandes dabei zu sein und vor allem die Synergien zwischen dem Verband und der nationalen Politik zu nutzen.
Den Delegierten wird die Entscheidung damit nicht leicht gemacht. Es stellen sich 2 junge Bernerinnen zur Wahl, die sich inhaltlich kaum unterscheiden, die lediglich politisch anders beheimatet sind. Die Entscheidung fällt im April.
Christine Wanner hat berichtet. In anderen Bereichen ist sich Linksgrün einig, bei den Mieten zum Beispiel. Die Mieterinnen und Mieter sollen nicht länger die Zeche zahlen für die starke Zuwanderung. Der Mieterinnenverband, SP und Grüne fordern darum vom Bundesrat gemeinsam Massnahmen für mehr günstige Wohnungen. Die Personenfreizügigkeit, die sei ansonsten gefährdet. Bundeshausredaktor Pascal Krauthammer.
Wer in Zürich, Genf oder Basel eine Wohnung sucht, der muss inzwischen ganz tief in die Tasche langen. In den Ballungszentren ist der Wohnungsmarkt nämlich ausgetrocknet, die Mieten steigen und steigen. Mit ein Grund für diese Misere sind die vielen zahlungskräftigen Zuwanderer aus dem EU-Raum. Das bestätigt die Präsidentin des Schweizerischen Mieterinnen- und Mieterverbands, Marina Garobio.
Die Personenfreizügigkeit und die Zuwanderung ist einer der Faktoren, neben anderen. Darum braucht man flankierende Massnahmen für den Wohnbereich.
Flankierende Massnahmen nun auch für den Wohnungsbereich, das will auch Garobios Partei, die SP. Die Sozialdemokraten fordern erstens mehr Mittel für den gemeinnützigen Wohnungsbau, zweitens definierte Zonen mit preisgünstigen Wohnungen, drittens sollen die Vermieter künftig den Neumietern den bisherigen Mietpreis offenlegen müssen. Ohne solche flankierenden Massnahmen will die SP die Personenfreizügigkeit nicht weiter stützen. Die Ausdehnung auf Kroatien stehe auf dem Spiel, warnt SP-Präsident Christian Löfrat.
Wenn im Wohnungsbereich nichts vor sich geht, werden wir die Erweiterung auf Kroatien ablehnen. Das ist eine sehr klare Position. Das ist eine Position, die sehr breit gestützt ist. Und wir werden das durchziehen.
Mit dieser Drohkulisse will Löfrat den bürgerlichen Zugeständnisse abringen, doch diese winken vorerst ab. Für FDP-Präsident Philipp Müller beispielsweise braucht es für den Wohnungsmarkt keine neuen flankierenden Massnahmen.
Nein, das braucht es nicht. Wir erleben ja immer mehr, dass die SP Forderungen erhebt im Zusammenhang mit ihrer Zustimmung zur Personenfreizügigkeit. Das geht nicht. Das sind artfremde Gebiete und haben keinen Zusammenhang.
Kein Entgegenkommen für Regula Ritz, die Präsidentin der Grünen, gefährdet diese Haltung die Personenfreizügigkeit.
Die Grünen sind an und für sich nicht dafür, einen Rückfall in die alten Zeiten des Saisonierstatuts oder der Kontingenzwirtschaft. Aber wir können letztlich die Menschen auch nicht beeinflussen, wenn sie das Gefühl haben, dass sie schlussendlich den Kürzeren ziehen. Wegen der Personenfreizügigkeit, dann werden sie sich sehr, sehr kritisch verhalten bei den beiden Abstimmungen, auch bei den Zuwanderungsinitiativen, jetzt dann zur Abstimmung kommen, wird es schwierig sein.
Ohne flankierende Massnahmen auf dem Wohnungsmarkt gäbe es keine Garantie mehr für die Personenfreizügigkeit. Das die Botschaft von Grünen, SP und Mieterverband. In wenigen Tagen wollen sie ihre Vorschläge mit Volkswirtschaftsminister Schneider-Ammann besprechen.
Große Wohnungsnot herrscht zum Beispiel in Zürich. Günstige Mietwohnungen sind selten. Und immer häufiger werden solche Wohnungen renoviert und dann teurer vermietet oder alte Liegenschaften werden gleich abgerissen. Besonders schwierig kann das für ältere Menschen sein, die schon jahrzehntelang in einer Wohnung gelebt haben und nun raus müssen. Wohnungssuche, Umzug, das sind neue Erfahrungen für sie und oft eine Überforderung. Kurdin Vinzenz.
Den 8. September 2011, den vergisst Jakob Schweizer nie mehr. An diesem Tag erfuhr der 78-jährige, gebürtige Appenzeller, dass er und seine 3 Jahre ältere Frau nach 21 Jahren ihre Wohnung an der Zürcher Weststraße verlassen müssen. Das Haus an dieser ehemaligen Transitachse, die unterdessen zur Tempo-30-Zone geworden war, werde abgerissen, müsse einem Neubau weichen.
Mit dem haben wir nie gerechnet. Das ist wie ein Blitz vom heiteren Himmel gewesen. Wir haben doch nicht gewusst, nach 21 Jahren, oder?
Mit seinen vom Leben gezeichneten Fingern klaubt der knorrige kleine Mann das Kündigungsschreiben aus einem Plastikmäppchen hervor. In diesem Mäppchen hat er alles Schriftliche fein säuberlich abgelegt, was seinen darauf folgenden Leidensweg dokumentiert. Allein die Liste mit den Adressen von Wohnungen, um die er sich in den kommenden Monaten vergeblich kümmerte, füllt mehr als eine A4-Seite. Schweizer ackerte Zeitungsinserate durch, fuhr quer durch die Stadt, stand Schlange für Wohnungsbesichtigungen und spannte einen Kollegen ein, der sich im Internet auskennt. Er fand sich im alltäglichen Stadtzürcher Kampf um eine Bleibe wieder und stand dabei in Konkurrenz zu vielen, viel, viel jüngeren und mobileren Wohnungssuchenden.
Ja, ich musste nichts anderes machen. Während dieser Zeit, das Jahr da, wo ich nie etwas gefunden habe, was ich wollte machen. Ja, nicht mehr schlafen, dreimal verwachen zu Nacht, dann fängt es aus der Spitze, wo er denn ist, oder?
Er ließ sich auch vom Mieterverband beraten und meldete sich und seine Frau bei der Städtischen Stiftung für Alterswohnungen an und machte Druck mit deutlichen Worten, wie er erzählt.
Da mache ich nicht lang. Wenn nicht gehen, dann stelle ich Möbel in die Weststrasse runter mit einem Plakat auf die Strasse raus. Macht sie. Ja, nein, das können Sie ja nicht. Sag mal, das machen wir so.
Jakob Schweizer, ganz offensichtlich einer jener Elternmenschen, die sich zu wehren wissen. Nicht alle haben diese Gabe, diese Kraft. Viele sind von der Wohnungssuche im hohen Alter völlig überfordert, erzählt Silvia Rigoni von der Zürcher Beratungsstelle Wohnen im Alter.
Man kann sich vorstellen, man hat einen Termin zur Besichtigung, man ist vielleicht ein bisschen gebrechlich, nur ein bisschen, und dann heißt es, die Adresse ist dort und dort, man kommt schon und sieht von Weitem, da gibt es eine Schlange. 2-3 Stunden in der Schlange zu stehen, ist für ältere Menschen häufig auch eine Hürde.
Und das Internet, die Tatsache, dass die meisten freien Wohnungen nur noch online zu finden sind, eine weitere Hürde. Denn das Internet ist für einen Teil der älteren Menschen immer noch ein Buch mit 7 Siegeln.
Hier haben wir uns auch überlegt, wir müssen dringend ein Angebot machen und haben jetzt hier seit 2 Monaten hier eine Anlaufstelle, wo Leute sich auch hier helfen können, wo wir für sie diese Wohnungen im Internet raussuchen, damit sie auch Zugang haben dann zum Wohnungsmarkt.
Von all jenen, die sich jedes Jahr in Zürich auf die Warteliste für eine städtische Alterswohnung setzen lassen, tun das 400, weil sie ihre alte Wohnung verlassen müssen oder nicht mehr bezahlen können. Ein großer Teil von ihnen muss mehrere Jahre auf eine definitive neue Bleibe warten. Sie kommen in einer Notwohnung unter oder finden eine andere Zwischenlösung. Jakob Schweizer sitzt an diesem Nachmittag am Tisch in der Wohnküche seiner neuen Dreizimmerwohnung. Im Oktober konnten er und seine Frau in einen Neubau ziehen, eine helle, zentral gelegene Alterswohnung. Jakob Schweizer hatte Glück.
Ja, Glück. Riesenglück. Nein, man hätte es also nicht besser können. Fertiges Glück ist das gewesen. Ein Riesenglück eben.
Und, sagt er, er habe halt auf seinen Vater gehört.
Mein Vater hat gesagt, aus seiner Zeit, du musst dich im Leben wehren, sonst kommst du zu nichts. Der Spruch habe ich behalten.
Kurtin Vinzenz hat berichtet. Seinen Beitrag wie die ganze Sendung stellen wir für Sie auf unserer Internetseite srf.ch/rendezvous ist die Adresse. Und vor 1 Uhr noch diese Geschichte da. Ein Mindestlohn für alle von 4.000 Franken, dazu hat der Bundesrat gestern Nein gesagt. In eine andere Richtung geht der Kanton Tessin. Er hat zwingende Mindestlöhne festgesetzt in Fabriken für Elektroapparate, Computer und Elektronik sowie in Läden mit weniger als 10 Angestellten. 9.300 Arbeitnehmer kommen damit ab dem 1. April in den Genuss eines sogenannten Normalarbeitsvertrages und eines gesetzlichen Mindestlohns von 3.000 Franken. Die Regierung sah sich zu diesem Schritt gezwungen. Tessin-Korrespondent Alexander Grass erklärt, warum.
Im Tessin gibt es gesetzliche Mindestlöhne bei Pneuhändlern, Schönheitssalons und Callcentern und neu auch im Detailhandel sowie bei der Fabrikation von Computern und Elektroapparaten. Wenn wiederholte und schwere Missbräuche festgestellt würden, erklärte FDP-Staatsrätin Laura Sadis gestern im Radio der italienischsprachigen Schweiz, wenn also Lohndumping vorliege, dann müsse der Kanton eingreifen und den Arbeitnehmern ein würdiges Einkommen garantieren. Dort, wo Lohnmissbräuche vorhanden sind und wo Gesamtarbeitsverträge fehlen, müssen Kantone oder der Bund Normalarbeitsverträge verfügen. Das ist Teil der flankierenden Maßnahmen bei den bilateralen Verträgen.
Assistiamo a una crescita esponenziale di flessibilità e quindi anche di precarietà.
Es gebe eine exponentielle Zunahme von flexiblen und auch prekären Arbeitsverhältnissen, sagt Meinrado Robiani von der christlichen Gewerkschaft OCST, dies als Folge des freien Personenverkehrs. Mehr Temporärarbeiter aus dem Ausland, mehr Angestellte aus dem Ausland bei Kurzeinsätzen in der Schweiz. Jeder 5. Arbeitnehmer im Tessin verdient weniger als 4.000 Franken im Monat, ist also ein Tieflohnbezüger. Im Landesdurchschnitt sind es nur halb so viele. 5.000 von insgesamt 26.000 Arbeitern in der Industrie verdienten weniger als 3.000 Franken im Monat, bestätigt Stefano Modenini von der industriellen Vereinigung AIT. Praktisch alle Tieflohnbezüger seien Grenzgänger und auch der neue Mindestlohn reiche nicht für Einheimische. Stefano Modenini hat einen Rekurs am Bundesgericht angekündigt. Unia-Co-Präsident Renzo Ambrosetti warnt vor den politischen Folgen. Das Lohndumping belaste die Öffnung der Schweiz zu EU-Europa. Und werde dieses Lohndumping nicht gestoppt, dann werde der freie Personenverkehr bei einer Volksabstimmung scheitern. Tatsächlich, am 1. Juni wird Kroatien in die EU aufgenommen. Gut möglich, dass die entsprechende Ausweitung der Personenfreizügigkeit an der Urne entschieden wird.
13 Uhr. Nachhaltigkeit. Unter dieses Schwerpunktthema setzt der neue Economy-Swiss-Präsident Rudolf Wirli sein erstes Amtsjahr. Rudolf Wirli ist gleich das Gast im Tagesgespräch nach den Schlagzeilen dieses Mittags mit Miriam Knecht.
Vor dem Zugunfall letzte Woche in Neuhausen hat der eine Lokführer ein Haltesignal überfahren. Das zeigt ein Untersuchungsbericht. Beim Unfall waren 17 Menschen verletzt worden. Die Schweizer Privatbanken zeigen sich offen gegenüber dem automatischen Informationsaustausch. Sie würden diesen in Kauf nehmen, damit ein Finanzdienstleistungsabkommen mit der EU abgeschlossen werden könnte. Das bestätigte die Schweizerische Privatbankiervereinigung gegenüber Radio SRF. In Algerien sind 20 ausländische Geiseln entkommen. Das geben die algerischen Behörden bekannt. Die Geiselnehmer hatten angegeben, sie hätten insgesamt 41 Geiseln in ihrer Gewalt. Sie fordern unter anderem, dass Frankreich seinen Militäreinsatz in Mali beendet.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.